Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Und wir sind heute wieder da, um über die Anime-Nachrichten aus der letzten Woche zu reden, was alles vorgefallen ist und angekündigt wurde. Und irgendwas Netflix, irgendwas Kino. So viele neue Anime-Ankündigungen haben wir heute tatsächlich nicht. Aber wir haben trotzdem ein paar interessante Themen wie immer mitgebracht. Wir fangen mit Nachrichten aus Deutschland an. Und das ist zu unserem Aufnahmezeitpunkt gestern passiert. Da hat Crunchyroll angekündigt, in mehreren Gebieten auf der Welt die Preise zu erhöhen. Unter anderem auch im deutschsprachigen Raum Deutschland und Österreich wird Crunchyroll teurer. Das gibt ja zwei Abo-Modelle, einmal Fan, einmal Mega-Fan. Bei Mega-Fan kann man auf mehreren Geräten gleichzeitig streamen und da gibt es Downloads. Fan ist einfach nur ohne Werbung. Und das Fan-Abo, das günstigere Abo, wird von 7 Euro auf 9 Euro erhöht pro Monat und das Mega-Fan von 9 Euro auf 12 Euro im Monat.
Ja, also von den Prozenten her ist das ein ziemlicher Zuwachs. Ja.
Ja, Untertitel immer schlechter machen, das ASL-Format abschaffen, beziehungsweise jetzt haben sie es ja zuletzt bei einigen Titeln nach hinten verschoben und machen es ja gerade noch für einige Titel, aber es steht ja trotzdem nach wie vor auf der Agenda, das abzuschaffen. Und dafür dann mehr Geld verlangen, yippie.
Ich meine, Netflix hat auch über die Jahre immer wieder seine Preise erhöht und Alle anderen, also so ziemlich alle, haben ihre Preise erhöht, ne? Crunchyroll hat jetzt eine lange Zeit etwas länger gewartet, ne? Also, aber trotzdem, ich weiß nicht, Crunchyroll hat nicht so eine, also sie haben es schon ein bisschen vergeigt, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, um das zu rechtfertigen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie schlimm ich das finde. Es ist immer noch unter 10 Euro. Ne?
Ja, für das Günstigere ist es immer noch unter 10 Euro. Das ist schon okay. Man hat ja ein ziemlich großes Angebot an Anime über Crunchyroll. Und ja, es ist halt, also was mich halt primär stört, ist, dass halt zum dass das eine Nachricht ist, die halt zum gleichen Zeitpunkt kommt wie die Initiatification.
Ja, das ist so blöd.
Ja, von daher, also für mich hat Crunchyroll, glaube ich, noch nicht den Punkt erreicht, wo ich jetzt sage, oh, okay, das ist jetzt zu viel, das kündige ich jetzt. Bei Netflix ist da zum Beispiel bei mir schon lange der Kragen geplatzt gewesen. Das geht aber noch. Dann, wir bleiben in Deutschland. Wir haben Hardball Films, hat eine neue Lizenz angekündigt. Und zwar Good Luck Girl Bin Bugamiga.
Jo.
Das ist das erste Mal, dass Hardball Films eine Lizenz ankündigt von einem Anime, den es in Deutschland zuvor auf noch keinste Art und Weise gab. Und dementsprechend auch das erste Mal, dass Hardball Films selber eine Synchronisation in Auftrag gibt.
Ja.
Die Serie soll nächstes Jahr im Sommer dieses Jahr im Sommer voraussichtlich herauskommen. Und ist eine Serie aus 2012 von Studio Sunrise mit Yuichi Fujita als Regisseur, der halt auch jahrelang Gintama-Regie geführt hat und von dem gleichen Autor wie Twin Star Exorcist, die Manga-Vorlage, und geht eben um ein Mädchen, die hat besonders viel Glück angesammelt. Und die Glücksgöttin hat zu viel davon und möchte ihr das Glück entnehmen.
Ich habe schon davon gehört, aber auch nur nebenbei, weil es halt wirklich Nische ist. Und es passt total zu Hardball. Die suche sich die Nische raus.
Das stimmt wohl, ja. Also, finde ich eine gute Sache, dass Hardball-Films jetzt auch neue Titel bringt, die halt zuvor noch nicht irgendwie lizenziert gewesen waren, noch keine Synchro bekommen haben. Und ja, wenn sie denn jetzt schon mal tatsächlich auch Synchros in Auftrag geben, dann kann ich nur wiederholen, was ich bei den Ankündigungen davon schon mal gesagt habe. Sowohl die zweite Hälfte von The Gray Man, wo sie die erste Hälfte herausgebracht haben, ist noch unsynchronisiert.
Nee.
Wie auch die zwei Gurren Lagann-Kinofilme. Und gerade der zweite Kinofilm ist eigentlich Pflicht.
Also bei Gurren Lagann ist das schon ein bisschen heftig, ne? Das ist vielen Leuten als Klassiker im Kopf, auch in Deutschland, trotz eines, ja, trotz dem Status als Mecha-Anime, was in Deutschland nicht so gut ankommt. Aber trotzdem, es ist Gurren Lagann, es ist was anderes.
Ja, also von daher, ihr habt es nochmal gehört, Hellboy-Films, bitte mindestens den zweiten Gurren Lagann-Film synchronisieren. Und dann haben wir noch was fürs Kino, und zwar Miss Kobayashi's Dragon Maid, der Film Ein einsamer Drache sehnt sich nach Liebe, kommt am 31. März in die deutschen Kinos. Der Film mit dem kleinen Drachenmädel als Protagonistin und wird komischerweise nur im japanischen O-Ton mit deutschen Untertiteln gezeigt. Normalerweise, wenn so ein Abstand jetzt dazwischen ist zwischen Kinorelease im japanischen und unserem, erwartet man an dem Punkt auch eine deutsche Synchro, aber wird hier in dem Fall jetzt erstmal halt nur auf japanisch mit deutschen Untertiteln dann gezeigt.
Bisschen schade, dass das nicht so heiß ist, ne? Es ist Kyoto Animation. Und soviel ich weiß, ist die Serie auch bei uns bekannt und beliebt. Hm. Aber irgendwie wird er ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Ja, finde ich auch komisch. Aber freue ich mich drauf, dass der dann doch endlich kommt. Ja, weil das lässt sich auf jeden Fall sehen, wahrscheinlich gerade auch auf einer Kinoleinwand.
Mhm.
Dann, wir haben ein paar neue Anime-Ankündigungen. Wir haben einmal Kumarba. Da haben wir sicherlich irgendwann schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, als die erste und zweite Staffel angekündigt worden ist. Das ist eine Serie basierend auf einem YouTube-Kanal, einem japanischen, der auf Kinder ausgerichtet ist. Und das hat zuvor zwei Anime-Staffeln schon bekommen. Die waren 3D-Animationen. Jetzt soll eine dritte Staffel kommen ab April und die wechselt auf 2D-Animation.
Ja, okay, jetzt erkenne ich es wieder, als ich das Bild von der 3D-Ding sehe. Das sieht schon ein gutes Stück anders aus im 2D. Also es wirkt anders. Es sind natürlich dieselben Designs, aber
ja, also. Es wirkt weniger creepy.
Also Maskottchen-Designs halt massenweise wieder, ne?
Genau. Ist halt, wie gesagt, basiert auf einem YouTube-Kanal für Kinder. Hat dann halt einige hochkarätige Synchronsprecherinnen auch bekommen, wie Fidos Ai, dann für die Anime-Fassung. Die ersten zwei Staffeln sind noch vom Kanalbetreiber selbst Regie geführt worden. Und die dritte Staffel wird jetzt gemacht bei Akatsuki Media Studio. Ein noch relativ neues Studio, 2020 gegründet, und Regie führt Tomi Hino, hat einige Kurzserien in der Vergangenheit schon Regie geführt, wie Crane Game Girls oder Tadaima Chibi Godzilla. Yes. Dann haben wir Nia Listen, The Merciless Maiden. Im Japanischen ein deutlich längerer Name.
Oh Gott, ja, ich sehe es gerade.
Ist eine Light Novel, die eine Anime-Adaption bekommen soll, die ab Oktober, ab der Herbstsaison diesen Jahres herauskommen soll. Ist auch schon mit einem Teaser angekündigt worden und interessanterweise eine Anime-Adaption, die bei Konami Animation gemacht wird, bei Konamis Animationsstudio, was sie vor ein paar Jahren gegründet haben. Und unter der Regie von Motoki Nakanishi hat Love is Indivisible Regie geführt, Summon to Another World for a Second Time. Und wie gesagt, das kommt ab Oktober. Ist die Geschichte von einer Kriegerin, die richtig krass super stark ist. Und irgendwann im hohen Alter stirbt, obwohl es ihr Traum immer war, auf dem Schlachtfeld von einem ehrenwürdigen Gegner niedergeschlagen zu werden.
Gute Güte.
Und nach ihrem Tod findet sie sich wieder in dem Körper eines kranken Kindes und versucht sich jetzt wieder zur starken Kriegerin hochzuarbeiten und hofft, dass sie mit ihrem neuen Körper die Chance hat, von einem ebenwürdigen Krieger niedergeschlagen zu werden.
Sie will unbedingt nach Valhalla.
Ja.
Kein Bock auf Reinkarnation. Sie will an die Festtafel, ne? Und dann bis in die Ewigkeit Bier saufen und... Okay, der Trailer dazu sieht ziemlich gut aus. Also es ist eine wilde Sache mit dem 8-jährigen Mädchen, das durch ein Mondlicht tanzt und Minotauren mit bloßen Hemden zu Klump schlägt. Ne?
Ja. Ja, es sieht wirklich ziemlich gut aus. Ich denke mal, dass das ein Pre-Animated-Trailer ist, also dass das jetzt kurzes Footage ist, was exklusiv für den Trailer gemacht worden ist. Weil das ja auch noch mit bis Oktober ein bisschen hin ist. Find's interessant halt, dass es von Konami kommt. Gerade weil wir ja auch bisher angekündigt gehabt hatten, dass der Suikoden-Anime dieses Jahr rauskommen soll. Und da hatten wir jetzt bisher noch gar kein Bildmaterial zu. Und ja, das finde ich aber, ja, zeigt auf jeden Fall, dass die Konami-Anime, das Animationsstudio halt nicht nur da ist, um dann halt Konamis eigene Marken im Prinzip zu animieren, wie sie halt schon mit den Yu-Gi-Oh! Werbevideos gemacht haben und mit Suikoden, sondern dass sie anscheinend auch einfach Light Novel-Adaptionen machen.
Ja.
Dann haben wir einen Kurzfilm namens Mushi Korekara Omereru no Nara. Und der ist Teil von Tohus Gemnibus Volume 2 Anthologiefilm. Vor 2-3 Jahren, ich glaube der erste kam 2024, kam Gemnibus Volume 1. Und das ist im Prinzip ein Anthologiefilm halt von Toho Movies produziert. Wo junge japanische Talente sich austoben dürfen. Das ist alles nicht irgendwie, da gibt es keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Filmen. Es ist einfach nur sowas wie im Prinzip das Young Animator Trainingsprogramm, wobei es halt nicht nur Animationsfilme sind im Gemnibus, sondern das ist halt wirklich alles. Und einer davon ist eben auch dann für Volume 2, was dann ab März in den japanischen Kinos kommt, ist halt ein Animationsfilm von Regisseur Asuka Dokai, hat vorher das Character Design gemacht von dem Dragon Knight Pokémon Kurzfilm, der letztes Jahr rausgekommen ist, und Animationen an ein paar Poketoons übernommen und führt jetzt eben selbst Regie bei Tohu für einen kleinen Kurzfilm, wo auch schon Toho einen Trailer veröffentlicht hat, einen Teaser, der auch sehr, sehr, sehr schön aussieht. Sehr bunt, kreative Designs. Und die Story scheint ein bisschen abstrakt halt irgendwie zu sein. Also es geht im Prinzip um zwei Kinder, Zwillinge, die in einer Fantasie-Darstellung des Mutterleibs umherwandern, während man gleichzeitig die Erzählebene von der Mutter hat und was sie in der echten Welt durchmacht.
Ja, es wirkt aber auch, die echte Welt wirkt irgendwie so wie eine Traumwelt vom Design. Ist alles sehr malerisch und abgehoben.
Also sehr, sehr interessant. Bin ich durchaus interessiert dran. Finde ich immer gut eigentlich, wenn es halt solche Projekte gibt, die halt junge Talente fördern.
Jo, jo.
Dann, im Juli wird geraucht. Wir hatten ja tatsächlich schon vor ein, zwei Podcasts über den Trailer gesprochen zu Smoking Behind the Supermarket oder irgendwie so, wie das hieß. Ich weiß gerade nicht mehr 100% genau.
Ja.
Ich glaube, alle wissen, was ich meine. Und das wurde ja für Juli dann angekündigt. Und jetzt haben wir noch eine Ankündigung, wo jemand im Juli raucht, mit Chainsmoker Cat.
Meine Güte, das ist voll die Nische für Japan. Da ist nämlich Rauchen total am Verschwinden, noch mehr als bei uns.
Ja, das sind jetzt, glaube ich, die Mangaka, die selber dem Rauchen vielleicht melancholisch hinterher schauen oder so.
Kann sein.
Die Mangaka hiervon heißt Nyan Nyan Factory, was ich sehr gut finde, von der Vorlage. Und soll halt im Juli in den japanischen Fernsehen laufen, wird gemacht bei Bibori Animation Studio unter der Regie von Taku Kimura, hat unter anderem bei Star Wars Visions, das erste Volume, den Kurzfilm Tatooine Rhapsody Regie geführt und auch ein paar Poketoons, weil das irgendwie gefühlt jeder gemacht hat. Und ja, es sieht richtig gut aus. Also ich mag wirklich, es gibt auch schon einen Trailer zu und das hat ein richtig schönes Design. Das ist ja nämlich so vom Charakterdesign so ein bisschen halt auch wieder an Mushoku Tensei und was da die Leute von Mushoku Tensei hier in der aktuellen Saison machen. Dieses hier, wo es glaube ich um die Leute geht, die irgendwie Sentence to 9000 Years oder irgendwie sowas. Und ja, geht halt um eine Protagonistin, die ist Katzenmensch und süchtig nach Zigaretten. Und wir gucken halt ihr zu, ob sie ihr Leben in den Griff bekommt.
Ja, sieht nicht so aus. Ist irgendwie, ne, so bösartiges Thema auf locker gemacht, ne? Ich meine, es heißt ja, dass Komödie Tragödie und Abstand sind, ne? Ist eigentlich nur das, aber mal sehen, was sie daraus machen.
Ja, also ich bin angetan. Ich mag den Look davon, finde irgendwie, weiß ich nicht, ich mag die Idee von diesem Anime mit Fokus aufs Rauchen irgendwie. Obwohl ich selber Rauchen überhaupt nicht ausstehen kann, mag ich Protagonisten, die rauchen.
Ja. Oh je.
Und dann haben wir noch Hello, I'm a Witch and My Crush Wants Me to Make a Love Potion. Ist eine Light Novel, die eine Anime-Adaption bekommen soll. Ich meine davon, die Manga-Adaption auch irgendwann schon mal in der Monatsvorschau gehabt zu haben. Also gibt's auch in Deutschland. Und da haben wir noch keine Details oder so irgendwie dazu. Nur, dass das halt kommen soll, dieses Jahr im japanischen TV laufen wird. Und ist eben die Geschichte von einer Hexe, die einen Crush hat auf einen Ritter, bis der Ritter irgendwann eines Tages bei ihr vorbeikommt und meint, hey, könntest du einen Liebestrank machen, den ich dann meinem Crush gebe, damit die sich in mich verliebt.
Ooh.
Awkward.
Ja.
Ja. Dann, Updates. Ein großes Update, was sicherlich viele mitbekommen haben. Der erste Trailer zum neuen Ghost in the Shell Anime.
Yes.
Yes, let's go. Da haben wir endlich die Bestätigung, dass das im Juli kommen wird. Das hatten wir vorher schon mal gerätselt, dass er in einem neuen TV-Programmblock läuft, wo bereits feststand, was im Januar und was im April läuft. Und ja, auch die Vermutung, die ich die ganze Zeit hatte, es ist eine Anime-Adaption, die sich deutlich teuer an die Manga-Vorlage hält.
Ich hab's ihnen wirklich nicht zugetraut, dass sie sich so sehr an die Bilder vom Manga halten. Ne? Das ist wirklich auffällig.
Ja, ich find's schön. Ich find's schön, dass auch wirklich so der ganze visuelle Stil und Identität davon, so wie die blauen Haare von Major zum Beispiel, dass sowas mal übernommen worden ist, weil sie hat ja auch in den ganzen anderen Anime-Adaptionen, glaube ich, keine blauen Haare. Oder ich glaube, in den OVAs hat sie welche. In Arise.
Ja, das ist so eine dunkelviolett gewesen in den OVAs. Also nicht so wie hier, das ist eher so türkisartig.
Also hier ist es wirklich mehr wie in den originalen Zeichnungen.
Ja.
Von Shiro. Und ja, also ich finde das super, was man hier sieht. Es ist halt, ne, es nimmt eher das Bunte von Shiro. Es sind ein paar coole Action-Szenen so mit angedeutet schon. Die Charakterdesigns sind halt deutlich, also sehr, sehr, sehr nah am Original dran. Man hätte jetzt hier noch keine großen so die Comedy oder den Quatsch so ein bisschen vom Manga ist jetzt hier noch nicht groß mit drin angedeutet, aber es ist auch nur der erste kleine Teaser, wo halt nur so 15, 20 Sekunden an Footage wirklich drin sind.
Ja, ich bin echt gespannt. Und die machen aber
einen guten Eindruck.
Weil die ganzen Ghost in the Shell Animes bisher hatten eine Menge Cyber drin, aber nicht so viel Punk, ne? Im Original-Manga von Shiro ist eine Menge Punk. Also im Sinne von wegen viele, viele Edgelord-mäßige Sachen. Viel Provokation, viel Charaktere, die eigentlich ein bisschen Arschlöcher sind. Ich meine, auch der Major.
Ja, also finde ich gut. Finde ich alles sehr gut angekündigt. Jetzt noch mit dem Trailer-Wort, wer den Soundtrack macht. Da haben wir mehrere Leute. Wir haben Tasa Iwasaki, der den Soundtrack für Bell zum Beispiel gemacht hat und Blood Blockade Battlefront. Und zusammen macht er die Musik mit Ryo Kunishi. Hat bisher noch nicht so viel gemacht, gerade in der aktuellen Saison Journal with Witch das Opening komponiert. Und Yuki Kanesaka hat den Soundtrack für Dr. Stone gemacht und demnächst Snowball Earth. Ja, Drehbuch kommt von Toe Enjo. Das wird witzig, weil das ist ein japanischer Science-Fiction-Autor, der ja halt auch Godzilla Singular Point geschrieben hat. Und das ist halt wirklich jemand, der ja mehr in die Science-Fiction-Schiene halt wirklich so geht. Also so mit Cyber-Blabla. So Star Trek-Talk.
Yep. Techno-Geblabbel.
Ich find's cool. Ich find's ziemlich cool zu sehen, dass wir von Ghost in the Shell so viele Anime-Adaptionen haben und die alle anders sind.
Yes. Ist fein.
Dann zu Tadaima Oja Maseremas haben wir nur ein kurzes Update. Die Serie, wo es darum geht, dass drei Menschen auf einmal zusammenwohnen müssen, weil sie sich die Wände eingeschlagen haben gegenseitig. Der kommt im April, direkt schon in der nächsten Saison. Wir haben Rich Girl Caretaker noch mit einem ersten Trailer. Verrät uns, dass es im japanischen Fernsehen laufen wird, und zwar ab Juli. Und ja, ist eben eine Serie, die bei Brainspace umgesetzt wird unter der Regie von Soshi Morishita, hat dort auch schon School Babysitters Regie geführt. Und ja, die Story ist halt, Protagonist wird irgendwie involviert in das Kidnapping von einem reichen Mädchen und schafft das irgendwie wieder rauszuboxen und wird dann plötzlich zu ihrem Caretaker von der Familie angeheuert.
Mhm. Naja.
Ja, sieht im Trailer halt, also, ja.
Naja.
Sieht halt so wie so eine, so, ne, also auch wenn ich mir halt die Cover von den Light Novel Vorlage halt ansehe, bin ich halt überrascht, dass es tatsächlich nicht vom gleichen Zeichner ist wie dieses The Angel Next Door Spoils Me Rotten, weil ist da auch narrativ geht so ziemlich in die gleiche Richtung. So ist es halt, Protagonist kriegt eine magische, kriegt eine Freundin auf einmal an die Seite geschenkt.
Ja, ist natürlich bisschen, es ist normal, dass man die halt, die Exotik haben möchte, ne? Und die Reichen und Schönen gehören auch zum Exotischen. Aber naja.
Dann haben wir A Tale of the Secret Saint. Sollte im April kommen, ist verschoben worden um 2 Seasons auf den Oktober. Ein halbes Jahr also, um die Serie anscheinend besser zu machen, heißt es von der Produktion. Die Serie wird ja bei Felix Film produziert und Felix Film Anime sind bekannt dafür, genauso wie Schaffproduktion, ziemlich unfertig rauszukommen.
Nee.
Von daher ist denen das anscheinend an dem Punkt jetzt auf die Füße gefallen und sehen sich dazu gezwungen, es zu verschieben. Ich hatte die Manga-Adaption von der Light Novel ja auch erst letzte Woche in der Monatsvorschau, also kommt diesen Februar bei uns in Deutschland raus.
Jo.
Wer das also stattdessen vorher lesen möchte, anstatt länger auf den Anime warten zu müssen, kann das dann ab diesem Monat tun. Und wer den Anime halt sehen möchte, muss sich noch auf Oktober gedulden. Dann haben wir noch einen Trailer zu Farming Life in Another World Staffel 2. Und da gibt es halt die simple Ankündigung, dass es im April laufen wird.
Ach ja. Das war tatsächlich einer der besseren, weil es simpel unterhaltsam war und nicht so dämlich wie die ganzen Formel Isekais.
Okay. Und ja, dann haben wir noch The World's Strongest Rear Guard Labyrinth Country's Novice Seeker. Ist natürlich eine Light Novel. die Ankündigung war vor so einem halben Jahr ungefähr, haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Aber jetzt gibt es nur ein paar Updates dazu, und zwar wer den Anime macht und wann er kommt. Im Juli soll der Anime ins japanische Fernsehen kommen und wird umgesetzt bei Studio Maho Film, und die Regie von Yuichi Yanase hat bei Maho Film auch schon Apocalypse Springer, Minokra, I'll Become a Villainous, So Good as Down in History, bei The Grace of the Gods beide Staffeln Regie geführt. Also, ja, der Protagonist, Büroarbeiter, der zur Support-Klasse wird in seiner Reinkarnation und natürlich einen weiblichen Harem an die Seite gestellt bekommt.
Ja, ja, der Harem-Korb. Was zum Geier ist mit dem Design von dem einen Mädel? Das ist seltsam. Das ist irgendwie so eine Art von Superhelden-Hasenkostüm? Oder was ist das? Aber da hat sie ja, irgendwie sie hat so, auch, so Drachenfüße und einen Drachenschwanz. Ja. Was zum Geier ist das? Das ist wild.
Es sieht aus, als wäre es ein Fighting-Game-Charakter.
Ja.
Ist auch wirklich das interessanteste Design von den ganzen. Der Rest ist so. Okay.
Ja, 0 auf 15.
Ja. Dann, wir haben noch ein paar News abseits vom Rest. Und wir müssen leider etwas trauriger anfangen. Denn der Synchronsprecher und Schauspieler Koso Shioya ist im Alter von 71 gestorben, Anfang dieses Jahres im Januar. Das ist vor allem bekannt für Majin Buu im ganzen Dragon Ball Franchise. Der kleine pinke, oder nicht ganz so kleine, pinke Geist. Ist es ein Geist? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie ein Geist.
Ist, glaube ich, ein Dämon Dragon Ball oder sowas. Gesehen. Ja. Ist ein bisschen gefährlicher. Aber trotzdem, ansonsten sehe ich, dass er massenweise viel bei Gigi no Kitaro gemacht hat.
Ja, viele Geister in Kitaro gesprochen, auch zuletzt bei Akuma-kun noch eine Nebenfigur gesprochen. War halt auch noch Majin Buu zuletzt in Dragon Ball Daima. Und ja, hat vor allem in der Vergangenheit sehr viel in den 80ern und 90ern sehr viel gemacht, viele Nebenrollen in Detective Conan, dem besten Freund des Protagonisten in Guyver, in der alten OVA, nicht in der Fernsehserie. Ich habe nur sehr viele Nachrufe im japanischen Social Media auf den Synchronsprecher gesehen, und Schauspieler ist er eben auch. Also viele, die in den Jahren mit ihm Kontakt hatten, sicherlich auch über Majin Buu, da es ja sehr viel Dragon Ball nun mal gab im Laufe der Jahre.
Auf jeden Fall.
Und ja, ist natürlich eine traurige Nachricht, dass er jetzt weg ist. Gerade wenn es auch dem, wenn Dragon Ball auch noch lange nicht weg ist und dass dann eine ikonische Stimme dann in Zukunft wohl ausgetauscht werden muss auch.
Ja. Ich meine, er hat auch eine Nebenrolle in One Piece gespielt, aber bei One Piece gibt es so viele Charaktere, da ist die Frage, ob der überhaupt jemals wieder vorkommt. Aber die müssen sie möglicherweise auch austauschen, weil, hey, Oda, kannst du nicht vorhersehen, was der Mann tut. Da könnte alles Mögliche passieren.
Dann, wir haben Kenichi the Mightiest Disciple wird in Manga-Form fortgesetzt, bekommt eine Fortsetzung mit Kenichi the Mightiest Disciple 2.
Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich hat der Manga schon so geendet, dass er so in die Zukunft geblickt hat, im Sinne von wegen, ja, die Geschichte ist eigentlich gegessen. Jetzt, es wirkt so ein bisschen für mich, als würde er es noch ausschlachten wollen. Seine bekannte Marke.
Ja, also die letzten paar Manga von Shun Matsuena hatte ich nur gesehen, liefen alle nicht allzu lang. Also keine Ahnung, ob die jeweils abgesägt worden sind oder so. Jetzt kommt dann halt am 25. März der Kenichi zurück, sein großes bekanntes Ding, was eine auch länger laufende Anime-Adaption bekommen hatte. Ja, zuerst irgendwie, ich glaube, 50 Folgen oder so im TV und dann zahlreiche OVAs. Und Das war, glaube ich, auch der Manga, wo du mal zu mir meintest, dass der eigentlich mit guter Action anfängt und irgendwann wird es nur noch Fanservice.
Ja, also
weil ich weiß, mein
Verlierer.
Ja. Ja, weil wenn ich mir auch das Bild angucke, was Matsuena jetzt für die Ankündigung gepostet hat auf Twitter, mit der weiblichen Protagonistin in diesem hautengen Anzug, wo auch so leicht ihre Nippel rausgucken, denke ich mir schon so, ja?
Ja, weißt du, der Anzug war immer haucheng, aber die Brüste sind halt über die Zeit immer größer geworden, ne? Der Anzug hat auch immer mehr gespannt über die Zeit. Das ist im Endeffekt, das ist eigentlich nur noch, ja, wie Körperbemalung. Ja, ist ein bisschen schade. Besonders, weil ich fand auch, dass die Serie nicht so besonders spannend war gegen Ende, weil es wurde halt zu einer schonen Action-Serie. Und davor war es eigentlich größtenteils der Gag, dass Kenichi zwar kämpfen kann, aber nie kämpfen will und nie irgendwie, wie halt so die meisten schonen Protagonisten, ein Ziel erreichen will. Sondern halt immer reingeschmissen wird gegen seinen Willen in den ganzen Unsinn. Und er ist immer der Schwächste unter der ganzen Truppe. Immer. Und er muss einfach nur überleben. Das ist dann später, hat sich das geändert, ne? Da kriegt er natürlich auch Feinde, dann wird er zum großen Kämpfer, dann hat er ein Ziel, weil er will ja unbedingt sein Mädel dann haben und später will er so genauso stark sein wie sie. Viel Spaß, sie ist die Tochter von dem stärksten Mann auf der Welt und sie ist ein absolutes Genie, was Kampfkunst angeht. Im Anger natürlich kriegt er niemals sein Level, aber es wird im Ende dann angedeutet, dass er irgendwann ein Meister wird. Und aber trotzdem, eigentlich ist das Ding vorbei. Ich finde es schade, dass er zurückbringt, braucht man nicht.
Tja, er hat es woanders gesehen, er will es zurückbringen. Ab 25. März geht es halt in Japan weiter. Der ursprüngliche Manga lief zahlreiche Jahre, 12 Jahre von 2002 bis 2014.
Mhm.
Hat jetzt also auch eine lange Abwesenheit eben gehabt und ja, jetzt halt nochmal rausgekramt. Mal sehen, wie lange dann diese Fortsetzung läuft.
Jo.
So, wir haben zweimal Netflix. Einmal. Netflix hat angekündigt, dass sie in Zukunft ab 2028 Tohus neues Studio benutzen möchten, um dort zu produzieren. 15 Produktionen pro Jahr. Ja. Das erste Projekt, was dort von Netflix gemacht werden soll, ist eine Serie namens Human Vapor, was anscheinend ein Remake von einem Toho-Film aus den 60ern ist. Ja, was wird's doch nicht so? Also, Netflix ist ja mittlerweile relativ bekannt dafür, dass sie halt sehr viel aus an japanischen und koreanischen Serien in den Westen bringen.
Ja.
Was ja vorher nicht so wirklich der Fall war. Und ja,
besonders Korea ist sehr erfolgreich auf Netflix mit vielen unterschiedlichen Serien. Japan kommen immer nur vereinzelt ein paar. Na, so alle paar Monate hast du mal eine.
Trotzdem, da sind ja schon ein bisschen fleißiger, als man es, also sonst sind solche japanischen Dramen und sowas so etwas, was man gar nicht im Westen irgendwie gucken konnte.
Ja, ja, oh ja.
Mir war da noch nicht so bewusst, dass sie da auch wirklich Sachen mitproduzieren an solchen Dingen. Weil ja, Netflix hat ja jetzt schon ein paar eigene Produktionen in der Richtung mit gehabt oder unterstützt. Sowas wie, also so lizenziert hatten sie sowas wie halt die Fullmetal Alchemist Live-Action-Filme zum Beispiel. Mit produziert haben sie ja Yu Yu Hakusho, die Live-Action-Serie. Und machen natürlich ja auch viele westliche Produktionen zu irgendwelchen Anime-Properties. Wir hatten die eine Staffel Cowboy Bebop.
Yes.
Wir hatten eine kacke Groll-Live-Action-Serie letztens, One Piece. Und ja, scheinen dann jetzt in Zukunft halt auch größer einsteigen zu wollen, in japanische Live-Action-Serien eben selbst zu produzieren und das eben in Tohus neu aufgebautem Studio, was halt wirklich State of the Art sein soll. 15 Stück pro Jahr.
Das ist schon ein gutes Stück mehr. Das ist dann mehr als ein pro Monat. Vorher waren es irgendwie so 5 bis 8 Stück pro Jahr oder so. Nee, so wäre zu viel. Eher so 5 bis 6 pro Jahr an Live-Action-Sachen aus Japan. Jetzt kriegen wir mehr. Schön.
Ja, ja, kommt dann auf die Qualität an. Und Ja, eine Nachricht, die wir auch noch hatten, über Deadline ist reported worden, dass Netflix weiterhin auf der Mappe steht, den Live-Action-Gundam-Film herauszubringen. Hm. Da ist ja die Geschichte drum ein bisschen seltsam. Der ist ursprünglich von Netflix in 2021 angekündigt worden. Damals sollte den noch Jordan Vogt Roberts Regie führen, der Regisseur von Kong Skull Island. Dann ist das Projekt, hat sich irgendwann im Sande verlaufen. Dann gab es halt irgendwann die Ankündigung, dass Bandai Namco Holdings und Legendary in den Deal eingegangen sind, den Film zu produzieren. Jetzt stehen halt erste Schauspieler fest. Sydney Sweeney. Leider kann die weggehen. Warum ist sie überall? wirklich. Hier, Michael Bay soll einen Live-Action-Film zu Outrun machen. Da ist Sydney Sweeney auch bisher die Einzige, die für angekündigt worden ist. Zu diesem, dem letzten Haze Light-Spiel, was jetzt 2025 rausgekommen ist, also das Koop-Spiel von EA, fällt mir der Titel gerade nicht mehr ein, aber da soll sie auch eine der beiden Hauptfiguren spielen. Ich kann das nicht mehr. Vor allem, wenn sie dann immer halt in Nachrichten mit irgendwelchen dummen Zeug noch auftaucht. Auf jeden Fall, ja, Gundam soll weiterhin existieren als Live-Action-Film, soll irgendwann rauskommen, wir wissen immer noch nicht wann.
Ich glaub's, wenn ich sehe, ne, also irgendwie die Gundam-Realverfilmung, die sieht mir so wahrscheinlich wie eine Akira-Realverfilmung, die fertig wird.
Ja, mal sehen. Ich meine, zumindest steht halt da einiges jetzt mittlerweile fest, so. Dann könnten sie vielleicht demnächst irgendwann mal anfangen mit Filmen.
Theoretisch.
Dann kommt er halt irgendwann über Netflix raus. Und dann vergessen wir den hoffentlich alle ganz schnell, weil ich habe da leider keine Erwartungen mehr. Als angekündigt war mit Jordan Vogt Roberts, da war ich wirklich interessiert dran, weil das ist auch selber ein Nerd. Bei dem hätte ich das durchaus zugetraut, einen interessanten Film zu machen, aber jetzt bin ich nicht mehr interessiert.
Jo.
Und dann, zu guter Letzt, wir hatten schon eine Weile lang nicht mehr über Aufkäufe hier gesprochen und wir haben wieder was. Aniplex hat Eggfirm aufgekauft und zu einem Subsidiary gemacht. Eggfirm ist ein Anime-Produktionsstudio oder generell ein Produktionsstudio von japanischen Medien, sowohl Light Novel, Manga, Anime, 2015 gegründet von ehemaligen Genko-Producer Nobuhiro Osawa und hat dann über Eggfirm halt zahlreiche größere IPs großgezogen. Er ist zum Beispiel der Producer von Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon, von allem an Sword Art Online oder generell allen Anime-Adaptionen von Reki Kawahara, der Autor von Sword Art Online, weil die einen Deal haben mit ihm über Eggfirm. Und ja, die haben in letzter Zeit halt sehr, sehr viel an Anime nun mal eben produziert. Haben zusammen mit White Fox Studio Bind gegründet in 2019, die ja dann Mushoku Tensei gemacht haben. Und jetzt hat Aniplex eben sich Eggfirm gekauft. Ankündigung bisher ist, dass Eggfirm einfach weitermachen soll wie bisher. Aber die Änderung, die wir im Westen davon auf jeden Fall spüren werden, ist, dass alle Eggfirm-Produktionen in Zukunft bei Crunchyroll landen werden. Weil das ja eben jetzt Sony ist.
Ja. Ich meine, die Eggfirm, das sind auch nicht unbedingt die Zeichner und Regisseure, die da drin sind. Ne? Das sind wahrscheinlich alles die Produzenten, die genau. Assistenten und etc. Vimeo, die hintere Bank, ne? Die das verwirklicht. Deswegen sind sie wahrscheinlich bei mir waren sie nicht so groß auf dem Schirm. Und ich weiß nicht, ob dann viele Leute sagen, ja, das ist ein Anime von Eggfirm, hä?
Ja, im Westen wird das wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Ich meine, die gab es ja dann jetzt halt auch nicht allzu lang. Sie haben halt, wie gesagt, ein paar Sachen, die ziemlich erfolgreich sind, eben großgezogen, wie halt mit Sword Art Online, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon, Mushoku Tensei, Disastrous Life of Saki K war die erste Produktion.
Ah, das ist schon ein bisschen her.
Ja. Aber naja, dann, ich meine, das meiste von Reki Kawahara, also alles in Sword Art Online, ist sowieso schon ja bei Sony produziert worden. Also bei über Aniplex in Zusammenarbeit dann halt mit Eckfirmen. Also so viel Unterschied letzten Endes macht's nicht. Ich muss mal gucken, ob irgendwas, wenn ich hier auf Eckfirm gehe, eben bei einem anderen Streamingdienst ist. Ich meine, Disaster's Life of Psyche K ist bei Netflix.
Jo.
Aber sonst ist alles, was ich hier sehe, glaube ich, sowieso schon bei Crunchyroll gelandet.
Na gut.
Ja, ist jetzt nur eben interessant, dass die beiden Firmen, die Studio Bind gegründet haben, beide innerhalb der letzten paar Monate aufgekauft worden sind. Eckfirm halt jetzt eben Teil von Sony. White Fox ist vor ein paar Monaten gekauft worden von Aqua Plus. Von Alpha Polis. Naja. Dann sind wir durch für heute.
Juhu.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, es gibt auch jeden zweiten Mittwoch Anime Slam mit den Nachrichten, die haben wir heute besprochen. Mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Die gibt's da. Und immer mittwochs gibt's noch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.